Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen, es ist 6 Uhr. Das sind Ihre DRS-Frühinformationen zur Wochenmitte mit diesen Themen. Ja, wir wagen sie, sagen nach dem griechischen Regierungschef nun auch seine Minister und meinen die Volksabstimmung zur Rettung des eigenen Landes, die Schaltung nach Athen. Und was können wir noch tun, damit sie es doch nicht tun, fragen sich Merkel, Sarkozy und Co. in Cannes. Das ist unser Schwerpunkt. Schließlich schmieren bis zum geht nicht mehr weltweit. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Heute Morgen im Studio für Sie sind Simon Loy und Markus Amrain mit der Nachrichtenübersicht.
Die Mitglieder der griechischen Regierung haben Ministerpräsident Papandreou ihre Unterstützung zugesichert. Sie stehen hinter dem Plan, das Volk über das EU-Rettungspaket abstimmen zu lassen. Nach einer mehrstündigen Sitzung sagte ein Regierungssprecher, die Volksabstimmung solle stattfinden, sobald die Details des Hilfspakets ausgehandelt seien. Die Ankündigung der Volksabstimmung irritierte gestern Anleger in ganz Europa. Die meisten Börsen verzeichneten starke Verluste. Obwohl Korruption weltweit verboten ist, ist die Zahlung von Schmiergeldern weit verbreitet. Das stellt die Organisation Transparency International in ihrem neuesten Jahresbericht fest. Bestechung gehöre für viele Unternehmen zum Alltagsgeschäft, heißt es weiter. Firmen aus Russland und China würden bei Geschäften am häufigsten Schmiergelder einsetzen. Die wenigsten Verstöße gäbe es bei Firmen aus den Niederlanden und der Schweiz. Nach der Aufnahme der Palästinenser in die UNESCO versucht Israel, Druck auf die Palästinenserbehörden aufzubauen. So ordnete Regierungschef Netanyahu an, dass der Ausbau von Siedlungen in Ostjerusalem und in Westjordanland beschleunigt wird. Zudem blockierte Israel vorläufig Geld aus Zöllen und Steuern, welches der palästinensischen Autonomiebehörde zusteht. Ungeachtet dessen würden die Palästinenser den Beitritt zu weiteren UNO-Organisationen anstreben. Das sagte der stellvertretende palästinensische Botschafter bei der UNO in Genf. Beim zweiten Wahlgang für die Ständeratswahlen im Kanton Bern unterstützen die Grünen neben dem SP-Vertreter Hans Stöckli auch den BDP-Kandidaten Werner Luginbühl. Luginbühl habe sich klar zum Atomausstieg bekannt, hieß es zur Begründung. Neben Stöckli und Luginbühl kandidiert auch der bisherige Ständerat der SVP Adrian Amstutz. Im Kanton Zürich entschieden die Delegierten der CVP, die beiden bisherigen zu unterstützen. Verena Diener von den Grünliberalen und Felix Gutzwiller von der FDP. Keinen Support erhält SVP-Kandidat Christoph Blocher. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft bleibt Freiburg an der Tabellenspitze. Die Freiburger gewannen das Spitzenspiel in Kloten mit 3:1. Davos verlor auswärts gegen Genf 0:4. Am Brie unterlag Bern ebenfalls 0:4. Die ZSC Lions besiegten Langnau 4:2. Biel verlor gegen Zug 2:4. Und Lugano gewann gegen Rapperswil-Jona 7:2. In der Fußball-Champions League haben sich am Abend erst Barcelona und die AC Milan vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert. Barcelona gewann auswärts gegen Pilsen 4:0 und Milan genügte ein 1:1 Unentschieden gegen Bate Borisov. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.658 Punkten, minus 2,5%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.675 Punkten, minus 1,8%. Der Dollar wird zu 88 Rappen 61 gehandelt, der Euro zu 1 Franken 21,55 bzw. zu 1 Dollar 37,20. Das Wetter: im Mittelland Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze um 700 Meter. Tagsüber löst sich der Nebel zum Teil auf. Sonst ist es oft sonnig mit einigen Wolkenfeldern bei 12 bis 17 Grad.
6:04 hören heute Morgen auf DRS Science, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Ja, der griechische Ministerpräsident Papandreou verblüffte gestern ganz viele mit seiner Ankündigung, das griechische Volk solle sagen, ob es das Rettungspaket der EU und des IWF wolle. An einer Sondersitzung seiner Minister gestern Abend zeigte sich dann, die stehen hinter ihrem Präsidenten und unterstützen das Referendum. Frage nun an Werner van Rent in Athen: erstaunt Sie das?
Naja, es ist nicht das erste Mal, dass Papandreou sich gegen starke Widerstände in der eigenen Partei, im eigenen Kabinett hat durchsetzen können. Aber dieses Mal war es wirklich nicht klar bis zuletzt. Die Sitzung dauerte geschlagene 7 Stunden und ist erst vor 3 Stunden zu Ende gegangen. Und am Ende haben dann die Minister ja gesagt. Aber wir wissen, dass sehr viele Minister sehr skeptisch sind. Und es wurden auch einige harsche Fragen gestellt. Am Ende hat er, wie gesagt, sich doch durchsetzen können.
Die Unterstützung seiner Minister hatte er also. Nun braucht er ja aber auch noch jene des Parlaments. Bekommt er die am Freitag bei der Vertrauensabstimmung?
Im Parlament ist die Mehrheit geschrumpft, 152 von 300 Sitzen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Parlamentarier aussteigen. Auch hier wird es eine Zitterpartie werden, genau wie im Kabinett in der vergangenen Nacht. Also sicher ist es nicht, aber ich gehe davon aus, dass er auch hier sich noch einmal wird durchsetzen können. Papandreou ist ein gewiefter Taktiker und er schreckt auch nicht davor zurück, seine Leute sehr stark unter Druck zu setzen.
Nun hat ja die Regierung gestern auch noch die Armeespitze neu besetzt. Sie sagt, das habe nichts mit der aktuellen Krise zu tun. Kann man ihr glauben?
Ja, man muss ihr glauben, weil die Rolle der Armee, wenn man zurückdenkt an 7-jährige Militärdiktatur, da möchte man eben nicht daran zurückdenken in Griechenland. Und das ist ein Thema, was eigentlich bis jetzt nicht aktuell war. Die Frage ist, weshalb hat Papandreou ausgerechnet diesen Tag ausgewählt, um die Armeespitze auszutauschen? Und das ist auch sehr stark offenbar auch während der Kabinettssitzung diskutiert worden. Das ist nicht klar, weshalb er das getan hat. Man sagt, einige sagen, das sei eine Panikreaktion gewesen, andere sagen, das hat eben damit überhaupt nichts zu tun und man wollte eh schon die Armeespitze austauschen. Aber wie gesagt, im Moment ist dann schon etwas fragwürdig.
Nach dieser Monstersitzung, die Sie skizziert haben, daheim in Athen, reist Papandreou nun nach Cannes, wo vor dem G20-Gipfel heute ein Griechenland-Krisengipfel stattfindet. Was erwartet ihn dort?
Ich denke, dass er auch da sehr, sehr viele Fragen wird beantworten müssen und wird wahrscheinlich auch da versuchen, klarzumachen, dass seine Regierung keine Legitimation mehr hatte bis jetzt, um dieses Sparpaket, das vor einer Woche vereinbart wurde, durchzusetzen. Und er wird sagen, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Es gibt keine Alternative, um dieses Paket überhaupt vom Volk akzeptieren zu lassen. Nach wie vor unklar ist aber, ob damit seine Kolleginnen und Kollegen wird überzeugen können, weil es ist natürlich deutlich, dass dieses Referendum erst nach dem Neujahr wird durchgeführt werden können. Und es geht sehr, sehr viel Zeit verloren.
Vielen Dank. Das waren Live-Informationen von Werner van Gentz in Athen. Ja, mit seinem Referendums-Coup hat Papandreou die Euro-Retter eiskalt erwischt. Entsprechend groß ist die Aufregung. Eiligt wurde deshalb ein Krisengipfel in Cannes einberufen für heute. Und wie gehört, muss an diesem Krisengipfel auch Papandreou antreten. Ich habe heute Morgen mit Wirtschaftsredaktorin Maren Peters in Cannes gesprochen und auch sie gefragt, was erwartet Papandreou in Cannes?
Sicher kein besonders freundlicher Empfang. Die EU-Partner, die sind vom Vorschuss Papandreous, ein Referendum durchzuführen, offenbar völlig überrascht worden und entsprechend groß ist das Entsetzen. Für heute Abend ist dann auch schleunigst ein Krisengipfel hier in Cannes angesetzt worden, also noch vor dem eigentlichen G20-Gipfel. Da beraten dann zuerst der französische Präsident Sarkozy und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen von EU, von Europäischer Zentralbank und auch dem Internationalen Währungsfonds, wie es jetzt weitergehen soll. Und später am Abend wird dann auch Papandreou dazu gebeten. Man kann nur vermuten, dass die Europäer alles tun werden, um Papandreou dieses Referendum auszureden, mit dem Ziel, das gerade beschlossene Rettungspaket dann so schnell wie möglich doch noch umzusetzen.
Nun hat ja aber die Regierung Papandreou das Vertrauen bereits ausgesprochen, stützt also dieses Referendum ihres Präsidenten. Was nun, wenn der Krisengipfel Papandreou nicht ausreden kann, dieses Referendum durchzuführen? Was passiert dann?
Die große Sorge, die war und ist, dass dann ein Dominoeffekt einsetzen könnte, dass eben auch andere EU-Länder wie Italien oder Spanien oder Portugal mit in den Krisenstrudel gerissen werden und die Finanzmärkte dann völlig außer Kontrolle geraten. Das weltweite Vertrauen in den Euro-Währungsraum, das wäre dahin. Die Investoren würden sich zurückhalten und dann droht schlimmstenfalls sogar eine neue Finanzkrise, gerade mal 3 Jahre nach der letzten. Und dafür fürchten sich die EU-Staaten natürlich. Darum haben sie jetzt eben schleunigst den Krisengipfel einberufen. Und sie haben betont, das EU-Rettungspaket, das soll auf jeden Fall umgesetzt werden. Das sei alternativlos.
Am G20-Gipfel sind die mächtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt vertreten, nicht nur die Euro-Staaten. Was werden die für eine Rolle spielen beim europäischen Drama?
Sie sind natürlich indirekt auch betroffen, weil eine Krise in Europa die sowieso schon schwächelnde Weltwirtschaft zusätzlich belastet. Das hat Auswirkungen auf das Wachstum und zwar weltweit. Und darum haben ja auch große Mächte wie China und die USA schon vor dem EU-Gipfel letzte Woche gesagt, wir erwarten jetzt ein überzeugendes Rettungspaket für den Euro und das bitte schnell. Im Vorfeld des G20-Gipfels hier in Cannes ist ja sogar diskutiert worden, ob China und andere G20-Länder sich am europäischen Rettungsschirm beteiligen könnten. China hat das bisher offen gelassen und das kann man auch verstehen. Die Chinesen und andere wollen ja nicht in ein Fass ohne Boden investieren.
Das waren Informationen von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters aus Cannes. Sind die DRS-Frühinformationen 6:12. Ein bisschen nachhelfen mit einem großen bisschen Schmiergeld und plötzlich hat man den Millionenauftrag. Vor allem in China und Russland ist solches noch immer gang und gäbe, obwohl internationale Abkommen Strafen verlangen für Schmiergeldzahler und Empfänger. Doch es wird einfach nicht besser, Fredrik Steiger.
Korruption scheint ein schwer ausrottbares Phänomen. Zwar gibt es Konventionen der UNO, des Europarates und der OECD, sie alle verbieten die Korruption ausdrücklich und sehen darin ein Verbrechen. Und selbst Länder wie China, Russland, Indonesien oder Indien führen zögerlich zwar Antikorruptionsgesetze ein. Doch in der Realität hat sich seit Jahren wenig verbessert, stellt die Antikorruptionsorganisation Transparency International fest. Das Problem liege bei der Durchsetzung all dieser Gesetze und Konventionen. Wenn man da nicht wirklich hart durchgreife, nütze alles nichts. Zwar stehen laut dem neuesten Schmiergeldindex die westeuropäischen Staaten relativ gut da, ausgenommen Italien. Aber selbst in der Schweiz und den Niederlanden, welche die Rangliste punkto Sauberkeit anführen, gibt es weiterhin Firmen, die schmieren. Weit schlimmer sind Unternehmen aus China oder Russland. Ganz besonders korrupt ist die Bau- und Immobilienbranche und der Rohstoffsektor. Eine vergleichsweise weiße Weste haben Firmen in der Agrarwirtschaft, der Leichtindustrie und der Informatik.
Angstzustände, Depressionen, Erschöpfung. Fälle für den Arzt. Doch was, wenn ein Arzt ein Fall für den Arzt wird? Wenn also der, der helfen sollte, selber nicht mehr helfen kann. Er kann sich selber helfen lassen. Seit einem Jahr gibt es in der Schweiz mit Remed eine Anlaufstelle für Ärzte in einer Krise. Christine Wanner zieht eine erste Bilanz.
Sei es die Hausärztin mit eigener Praxis, sei es der Spezialist am Regionalspital. Ob selbstständig oder angestellt, ob jung oder mit viel Berufserfahrung, das spielt keine Rolle. Sie alle können in eine Krise fallen und selbst nicht herausfinden. Dies habe insbesondere damit zu tun, dass ihnen die Arbeit nicht ausgehe, sagt Remed-Projektleiter Michael Peltenburg.
Ja, es ist schon so, dass die Arbeitsüberlastung bei den jüngeren Kollegen im Spital immer wieder ein Thema ist. Unzählige Arbeitsstunden, die nicht kompensiert werden können. Und bei den älteren Ärzten erstaunlicherweise das Gleiche. Also sie werden von ihren Patienten überschwemmt und können sich keinen Freiraum schaffen. In diesem Sinne ist das Burnout auch relativ häufig.
Ärztinnen und Ärzte würden sogar schwer krank noch weiterarbeiten. Ausschlaggebend sei nicht der eigene Zustand, sondern
wenn sie merken, dass sie in ihrer Verfassung Patienten schaden könnten. Das ist dann auch der Grund, weshalb sie Kontakt suchen.
Bei Remed werden mögliche Auswege gemeinsam besprochen. Braucht es eine Praxisvertretung? Wie sieht eine mögliche Therapie aus? Und bei welchem Spezialisten könnte diese stattfinden? Das Projekt kommt auch bei der Stiftung SPO Patientenschutz gut an. Präsidentin Margrit Kessler.
Wenn ein Arzt ein Burnout hat, andere Probleme wie Drogenprobleme, es können auch Alkoholprobleme sein, und er eine Anlaufstelle hat, die ihm wirklich hilft, dann ist das gut für die Patientinnen und Patienten.
Trotz diesem Lob sieht Projektleiter Michael Peltenburg noch Verbesserungspotenzial. Sinnvoll wäre eine Gruppe von möglichen Praxisvertretern, die in den Arztpraxen notfalls einspringen könnten. Selbsthilfegruppen für Betroffene ist eine weitere Idee für die Zukunft. Das erste Jahr habe gezeigt, dass es Remed brauche. 92 Ärztinnen und Ärzte hätten so Hilfe gesucht. Die jährlichen Kosten von 70 bis 100.000 Franken trägt die Ärztevereinigung FMH. Zurzeit ist die Finanzierung von Remed für 3 Jahre gesichert.
Soweit heute Morgen. Produktion Matthias Kündig. Mein Name ist Simon Loi. Schönen Tag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.